ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Berlin, nun freue dich. Das hat der aktuelle regierende Bürgermeister Wegner nicht wörtlich, aber so ziemlich sinngemäß gesagt. Ab kommenden Jahr will der Senat wieder mehr Geld ausgeben. Noch prägen schmerzhafte Einsparungen den Berliner Landeshaushalt des laufenden Jahres. Sollen im kommenden Wahljahr etwa Milch und Honig fließen? Den Entwurf des Doppelhaushaltes 2026-27, den der Senat heute auf den Weg gebracht hat, fasst Landespolitik-Korrespondentin Sabine Müller zusammen.
Stefan Evers ist nicht zu beneiden. Der CDU-Finanzsenator muss erklären, was auf den ersten Blick so gar nicht zusammenzupassen scheint. Er legt einen Haushalt mit Rekordausgaben vor und spricht gleichzeitig von Spardruck.
Wir werden alle weiter sparen müssen. Das geschieht auch mit diesem Haushalt. Das ist ein wenig verdeckt von der Ausgabeentwicklung insgesamt.
Verdeckt von den 43,8 Milliarden Euro, die CDU und SPD im kommenden Jahr ausgeben wollen. 2027 ist es dann noch mal knapp eine Milliarde mehr. Das deutliche Plus gehe aber nicht auf zusätzliche Wünsche von Verwaltungen oder Bezirken zurück, versichert Evers. Nein, schuld seien übergeordnete Zwänge, die notwendige Ausgaben in die Höhe trieben. Personalkosten, Sozialausgaben oder Wohnraumförderung. Zwischen Einnahmen und Ausgaben wird bis 2027 wohl eine Lücke von etwa 5 Milliarden Euro klaffen. Geschlossen werden soll sie vor allem durch neue Kredite. Möglich wird das unter anderem durch die gelockerte Schuldenbremse. Mehr Schulden machen, findet Anne Helm, Fraktionschefin der Linken, grundsätzlich richtig, fordert das schon lange.
Umso mehr irritiert es uns aber, dass der Finanzsenator jetzt sagt, dass er nicht vorhat, die Kürzungen zurückzunehmen, vor allem im Sozialbereich, in der Kultur und in der Wissenschaft, wo große Unsicherheiten herrschen.
Die umstrittenen Kürzungen aus diesem Jahr bleiben, das meint der Finanzsenator, wenn er von einem fortgesetzten Sparkurs spricht. Aber Evers betont, Berlin investiere im nächsten Doppelhaushalt mehr als bisher in Infrastruktur, Polizei, Feuerwehr, Unis, Schulen. Hochschulen und Kultur sollen extra Geld bekommen, um ihre Strukturen so zu verändern, dass sie langfristig mit engeren Budgets auskommen. Vom Vorwurf, die Koalition habe sich mit Blick auf das Wahljahr 2026 vorm Sparen gedrückt, will SPD-Fraktionschef Raed Saleh im rbb24-Inforadio nichts wissen.
Ich mache Politik immer mit dem Blick für kommende Generationen, Familien zu entlasten, Daseinsvorsorge zu stärken.
Kommende Generationen, das Stichwort greift AfD-Chefin Christine Brinker dankbar auf. Sie nennt die geplante massive Schuldenaufnahme des Senats verantwortungslos und ungerecht gegenüber unseren Kindern und Enkeln. Aktuell hat Berlin einen Schuldenstand von rund 68 Milliarden Euro. Bis Ende 2027 könnten es fast 76 Milliarden sein, wenn alles so kommt, wie es der schwarz-rote Senat in seinem Haushaltsentwurf plant. Diese Vorstellung macht auch den Finanzsenator nicht glücklich. Stefan Evers kündigt deshalb an, mit dem Bund darüber zu reden, wie Länder und Kommunen langfristig finanziell entlastet werden können.
Sabine Müller, rbb24, Landespolitik, Berlin. Nach Brandenburg. In der Regel hat da jeder Minister einen Staatssekretär an seiner Seite. Die sind dann für viele Sachfragen und Themen zuständig, setzen Inhalte um, während die Ministerin fürs große Ganze zuständig ist. Bisher gab es eine zweite Staatssekretärin nur für den Vizeministerpräsidenten. Das ist Innenminister René Wilke nicht. Trotzdem wurde mit Johannes Wagner heute ein zweiter Staatssekretär in sein Haus ernannt. Aber nicht ohne Diskussion, schildert Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst.
Für CDU-Innenpolitiker Rainer Genilke ist klar, ein Staatssekretär im Innenministerium muss reichen. Schließlich sei Innenminister René Wilke kein Stellvertreter des Ministerpräsidenten, so wie bis zum vergangenen Jahr CDU-Innenminister Michael Stübgen. Und auch die Themenvielfalt im Innenressort rechtfertige die zusätzliche Stelle nicht, selbst wenn das Ministerium jetzt auch für den Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen, kurz BLB, und damit für alle Brandenburger Grundstücke zuständig sei.
Migration ist nicht neu, Digitalisierung ist weggegangen, den BLB hat man sich ins Ministerium geholt, noch unter Frau Lange. Da muss ich sagen, dafür haben sie auch einen Staatssekretär, der vorher im Finanzministerium war. Und die ganzen Aufgaben, was Brandschutz und Katastrophenschutz angeht, die waren eben auch schon vorher da. Ich weiß jetzt nicht, wo der qualitative Sprung erfolgen soll. Was uns fehlt, ist das Geld. Es ist ungefähr das Geld von 7 bis 8 Lehrerstellen im Land. Da hätte eine Priorisierung, glaube ich, auch innerhalb des Innenministeriums ein gutes Zeichen nach außen gesetzt.
Auch die AfD hält den zweiten Staatssekretär für überflüssig, obwohl auch sie mehr Einsatz, speziell beim Thema Migration, fordert. Genau darum soll sich der neue Staatssekretär kümmern. Innenminister René Wilke hält dessen Stelle auch deshalb für gerechtfertigt.
Das Innenministerium ist das Haus, was mit die meisten Aufgaben zu bewältigen hat, die meisten Herausforderungen und auch Themen, die die Menschen in diesem Land bewegen. Wir haben die Sicherheitsfragen, die Weiterentwicklung der Polizei und die Umsetzung der Stellenzahl. Wir haben den Verfassungsschutz, wir haben den Brand- und Katastrophenschutz. Wir haben das Zusammenwirken mit der kommunalen Familie und dann auch noch die Landesliegenschaften mit dem BLB, die Umsetzung des Sondervermögens und zwei Taskforces. Die Vorhaltungen, die es da gibt, sind mit Verlaub nicht sachgerecht.
Gerade bei den Themen Integration und Migration und Brand- und Katastrophenschutz sieht Johannes Wagner, der neue Staatssekretär, den Schwerpunkt seiner Arbeit. Beides Themen, bei denen der Kontakt zu den Kommunen entscheidend sei. Genau den habe er bisher als Geschäftsführer des Landkreistages auch gehabt, so Wagner.
Vom Prinzip her geht es darum, die Themen von der kommunalen Seite und letztlich von den Bürgern heraus zu betrachten. Und wenn man da merkt, das ist spürbar vor Ort, das ist spürbar dann im ganzen Land. Das ist jetzt quasi themenübergreifend. Aber wenn man dieses Ergebnis bekommt, dann wäre ich sehr zufrieden.
Am 1. August soll der 42-jährige Jurist seine Arbeit im Innenministerium aufnehmen. Gespannt verfolgt, nicht nur von der Opposition.
Amelie Ernst, Landespolitik-Korrespondentin Brandenburg. Vor 3 Jahren beunruhigte das massenhafte Fischsterben in der Oder. Grund war damals die Goldalge, ein von ihr freigesetztes Gift. Das zeigte, wie empfindlich Gewässer auf Veränderungen, etwa durch Algenwachstum, reagieren. Wissenschaftler am Magdeburger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersuchen das jetzt am Scharmützelsee. RBB24-Reporterin Eva Kirchner hat verfolgt, wie dafür eine Messboje im See verankert wurde.
Bevor die etwa 200 Kilo schwere Boje auf den Scharmützelsee gebracht werden kann, braucht es noch einige Handgriffe an diesem Vormittag.
Es gibt ein Ballastrohr, was unten drunter noch gebaut wird, um die Boje immer senkrecht zu halten.
Erklärt Burkhard Kühn, der in den letzten 4 Jahren maßgeblich an deren Bau beteiligt war. Die Messboje erinnert an ähnliche Bauwerke aus der Schifffahrt, nur dass diese knallgelb ist und voller moderner Technik steckt, erläutert Projektleiter Carsten Rinke.
Sensoren für Messgrößen, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, pH-Wert, Sauerstoff und Algenmenge.
Aber auch meteorologische Daten wie Wind, Lufttemperatur oder Sonneneinstrahlung werden erfasst und zweimal täglich direkt nach Magdeburg gesendet. Daten, die ein wichtiger Teil des Forschungsprojektes Algenmonitor sind. Darin wird die Algenentwicklung in Flüssen und Seen bundesweit schon jetzt per Satellit überwacht. Nun kommen Daten von der Erde bzw. aus dem Scharmützelsee dazu.
Und in dem Projekt vergleichen wir diese beiden Datenströme, um einerseits herauszufinden, wie gut ist der Satellit überhaupt? Und in den Situationen, wo es nicht so gut funktioniert, woran liegt es und wie können wir das verbessern?
So, dass am Ende eine bundesweite, engmaschige Überwachung der Gewässer in ganz Deutschland per Satellit möglich wird. Doch dazu muss die Boje erst einmal auf den See gebracht werden. Das passiert per Boot. Und auf dem Weg zum künftigen Ankerplatz erläutert Carsten Krinke, dass der Scharmützelsee mit seiner immer besser werdenden Wasserqualität ideal für das Projekt ist.
Das ist also ein See, der sich auf dem Weg in die Gesundung befindet. Und das ist besonders interessant, weil wir wollen ja mit den Satelliten langfristig erreichen, die Seen wirklich zu bewerten. Sind die auf einem guten Weg oder auf einem Verschlechterungspfad? Und deswegen ist der Scharmützelsee total attraktiv für uns.
Außerdem gibt es über den See umfangreiche Messreihen aus den letzten 30 Jahren, erstellt von den Gewässerökologen der BTU Cottbus-Senftenberg in ihrer Forschungsstation am Scharmützelsee.
Eine Reportage von Eva Kirchner vom Scharmützelsee. Auf den deutschen Schienen knirscht es, marode Infrastruktur, aber es geht auch mal voran. In 1,5 Wochen startet zwischen Berlin und Hamburg die große Generalsanierung. 9 Monate wird die vielbefahrene Strecke dann erneuert. Dafür wurden zuvor Nebenstrecken ausgebaut, etwa zwischen Neustadt-Dosse und Pritzwalk im Nordwesten Brandenburgs. Diese Arbeiten sind nach 5 Monaten abgeschlossen. RBB-Reporter Björn Hase-Wendt war bei der Wiedereröffnung.
Die rote Regionalbahn fährt in den Bahnhof im Blumenthal ein. Der Zug, der eher wie ein Bus auf Schienen aussieht, verbindet das kleine Dorf wieder mit Pritzwalk und Neustadt-Dosse. auf der frisch sanierten Strecke.
Wir haben jede Schwelle, jede Schiene, jeden Schotterstein sozusagen quasi ausgewechselt, neu gebaut. Wir haben viele Bahnübergänge, was die Fahrbahnen betrifft, saniert. Wir haben Brücken saniert, wir haben Durchlässe saniert.
Erklärt Ralf Böhme, Geschäftsführer des privaten Streckenbetreibers Regio Infra Nordost. Für die Fahrgäste auf der etwas mehr als 40 Kilometer langen Regionalbahnstrecke gibt es damit Verbesserungen. Der Zug ist schneller unterwegs, spart 7 Minuten zwischen Pritzwalk und Neustadt-Dosse. Aber die Modernisierung hat auch einen anderen Grund. Die anstehende Generalsanierung der Hochleistungsbahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg ab Anfang August. Denn die kleine Regionalbahnstrecke nebenan wird dafür gebraucht.
Denn jede Schwelle, jede Schiene und jeden Schotterstein, der zwischen Hamburg und Berlin auf dem Abschnitt hier bis Wittenberge verbaut wird, durch die DB Infrago, wird hier angeliefert werden auf der Schiene und nicht auf der Straße.
Für den Streckenbetreiber ist das ein Glücksfall. Denn durch die Generalsanierung konnte auch die Erneuerung der Nebenstrecke mitfinanziert werden. Ein Meilenstein für ein weiteres Projekt, das viele Bürgermeister, Amtsdirektoren und auch die Landräte im Nordwesten Brandenburgs im Blick haben. Die seit Jahren geforderte Weiterführung der Regionalbahnstrecke von Neustadt-Dosse bis nach Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Prignitz Landrat Christian Müller.
Hier ist jetzt ein Teil der Infrastruktur entsprechend ertüchtigt worden. Wir brauchen einfach eine entsprechende Geschwindigkeit, in dem Fall mindestens 80 km/h und natürlich dann auch eine entsprechende Bestellung der Züge.
Und dafür sind wieder die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich. Gemeinsam haben sie ein Gutachten für einen länderüberschreitenden Verkehr in Auftrag gegeben. Mitte August werden die Ergebnisse mit den Landkreisen ausgewertet.
RBB-Reporter Björn Hasewendt über die Wiedereröffnung der Regionalstrecke 73. Mit dieser guten Nachricht endet der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 3 Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.